Herzlich willkommen zum Staatenlos-Podcast mit Juliana. Ich bin Christoph Feuermann, der Gründer des Staatenlos-Blogs, und meine Mitarbeiterin Juliana wird dich auf eine Reise in die Welt der Flaggentheorie führen. Juliana interviewt spannende Interviewpartner aus unserer Community zu Themen wie Flaggentheorie, Perpetual Traveling, Auswandern, Schulpflicht, Reisen mit Kindern und viel mehr. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Podcast mit Juliana. Wenn du auch Lust hast mitzumachen, schreib uns einfach an. Es gibt viele spannende Persönlichkeiten in der Community. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß im Namen des Staatenlos-Teams.
Hallo Leute zusammen, ich bin Juliana, ich bin die Content Creator von Staatenlos, und wir werden unser Podcast komplett neu aufbauen. Und natürlich für die erste Folge haben wir eine sehr tolle Familie ausgesucht. Wir haben Miriam und Markus Schmidberger eingeladen für unser Podcast, für unsere Folge. Und die sind eine sechsköpfige Familie. Das ist schon super cool, weil die haben sehr viele interessante Geschichten zu erzählen. Die Kinder, die sind gehomeschoolt, ne? Und die werden ein bisschen erzählt, wie das bei ihnen funktioniert. Hallo Markus, hallo Miriam.
Hallo,
Hallo.
vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und wie geht's euch? Wo seid ihr?
Wir sind gerade in Nordspanien, tatsächlich so ein bisschen im Urlaubsmodus beim Surfen. Und ja, genießen Urlaubstage. Wir hatten jetzt die letzten Jahre relativ wenig normalen Urlaub, also viel Reisen, aber wenig so mal das, was man klassisch als Urlaub kennt. Und deswegen haben wir dieses Jahr beschlossen, dass wir mal einen Sommerurlaub machen zum Wassersport.
Ach, wie cool. Ach, mein Gott, mit coolem Wetter, das muss wunderbar sein.
Ja, Wetter passt.
Ja.
Ist nicht zu so heiß, weil es ist ja hier jetzt in Spanien und Portugal gerade etwas herausfordernd, zum Teil im Landesinneren mit der Hitze und den Bränden, aber bei uns an der Küste ist es echt super angenehm.
Ja, wie schön. Wie schön. Ihr wohnt aktuell in Irland. Und ihr verbringt quasi die meiste Zeit in Irland, und dann seid ihr ab und zu mal in Deutschland. Also ich denke 3 Monate im Jahr, richtig?
Ja, so 3, 4, je nachdem, wie lange wir in Berlin sind, also da, wo wir noch ein Apartment haben und Familie halt besuchen.
Ja, das ist ein wichtiger Teil. Und dann unterwegs Urlaub mit den Kindern.
Ja, Urlaub und tatsächlich auch gezielt an Orte fahren, wo wir entweder Leute kennen oder die wir halt einfach schon mal länger sehen wollten. Also tatsächlich ist das Reisen. Also dieses Reisen, ein größerer Teil als das Urlaub.
Genau, auch mal speziell zum Beispiel sich mal irgendwo ein Projekt anschauen, wie dort eine Gemeinschaft lebt. Oder manchmal ist es auch so, dass wir einfach durch unser Coaching, was wir machen, an Orte kommen, wo wir dann Leute treffen. Das ist immer so, ja. So, wir versuchen das immer so flexibel wie möglich zu gestalten, und da auch viel zu erleben. Ja, genau.
Das ist auch quasi der Ansatz von Christoph, von unserem Gründer, weil er reist ganz viel, und er sagt, dass wenn du reist, du nimmst die Welt komplett anders wahr und du siehst Sachen, du kommst auf Themen, die du sonst gar nicht gekommen wärst, wenn du nicht gereist wärst. Also deswegen ist es richtig toll, was ihr macht. Ihr seid von Deutschland ausgewandert.
Ja,
richtig.
sozusagen.
Da wir quasi beim Staatenlos sehr viel mit dem Thema Auswanderung uns auseinandersetzen, würde ich mich super freuen, wenn ihr ein bisschen erzählen könnt, quasi wie war dieser Prozess bei euch? Was habt ihr gefühlt? Was hat euch getrieben? Hattet ihr Angst gehabt? Das ist sehr wichtig zu wissen.
Nachdem wir nicht klassisch ausgewandert sind, also wir sind raus aus Deutschland, eigentlich um erstmal so eine Art Sabbatical oder Erholungszeit mit den Kindern zu haben, nachdem das Einschulen etwas stressiger gewesen ist als gedacht, waren wir halt einfach nach, was waren das, 1,5 Jahre, 2, Jahre extremst erholungsbedürftig und hatten das Gefühl, wir schaffen jetzt nicht, nochmal eine neue Schule auszuprobieren. Also war unser Ziel nicht ein neuer Ort, sondern es war einfach diese Möglichkeit zu haben, diesen langen Zeitraum mit den Kindern frei zu haben. Und damals war es noch so, dass der Markus festangestellt war und sich noch nicht vorstellen konnte, jetzt da wirklich direkt rauszugehen. Das heißt, ich habe mich mit den Kindern alleine dann abgemeldet, weil eben Abmelden der direkteste Weg war, eigentlich unser Ziel zu erreichen.
Raus aus der Schule.
Und dieses Abmelden, ohne sich irgendwo anders wieder anzumelden, war lustigerweise dann der Grund, warum wir auf die Staatenlos-Webseite gestoßen sind. Weil ich ungefähr 1 Milliarde Fragen hatte, was heißt denn das jetzt für mich? An welche Regeln muss ich mich denn jetzt halten? Gibt es für mich überhaupt noch Regeln? Muss ich mich irgendwie, keine Ahnung, irgendwo anders wieder anmelden? Also ich hatte da das Gefühl, ich tauche extrem ins Unbekannte. Und also das war eigentlich das Größte, dieses Unbekannte, nicht wissen was. Und da war dann die Staatenlos-Webseite war da extrem hilfreich. Und dann sind wir einfach, also dann bin ich einfach los, eben ohne mich irgendwo anders anzumelden, weil ja kein alternatives Land zum Leben erstmal angedacht war.
Das war bei uns auch ein relativ schneller Prozess. Also wir haben
das waren 3 Monate.
Genau, die Entscheidung getroffen, die Kinder aus der Schule rauszunehmen. Und 3 Monate später hast du dich abgemeldet und bist dann losgereist.
Ja. Ja, wir hatten noch das Sabbatical dazwischen. Also wir hatten noch 2 Monate schon geplant, das Sabbatical, wo der Markus eben auch frei hatte. Und die hatten wir von der Schule auch als Sabbatical genehmigt gekriegt. Also waren es insgesamt 5, bis ich mich dann tatsächlich abgemeldet habe. Genau, aber egal, es war trotzdem ziemlich schnell. Und dann habe ich festgestellt, dass dieser Graubereich, sage ich mal, wo man nirgends angemeldet ist, der ist gar nicht so beängstigend. Also im Endeffekt, wir schauen halt immer, wenn wir irgendwo länger bleiben, was sind da die Regeln? Müssen wir da irgendwie, keine Ahnung, also innerhalb von Europa brauchst du ja nicht mal ein Visa. Also da kannst du ja super frei reisen.
Ja.
Und wenn du halt außerhalb von Europa bist, bestimmt ja eh dein Visa dann, wie lange du irgendwo bleiben kannst. Also das ist echt relativ simpel. Eine große Frage war dann noch die Krankenversicherung, aber auch das wird ja immer einfacher jetzt, auch vor allem je mehr Erfahrung wir haben. Am Anfang war dann tatsächlich, dass wir unsere Familienversicherung das akzeptiert hat, dass wir noch weiter geblieben sind, solange ich kein Geld verdiene.
Mhm.
Und mit dem das einfach machen, kam auch, also wurde das Gefühl auch immer normaler, nicht mehr sich an irgendwelche Staatsregeln jetzt so, also die sich mit der Anmeldung ergeben, halten zu müssen. Genau, und dass wir dann in Irland gelandet sind, das hat sich tatsächlich auch so über unser Reisen ergeben. Also das war das erste Land, wo ich alleine mit den Kindern hin bin und das war, ist einfach unglaublich schön. Und die Natur ist, ich weiß auch nicht, wenn man da so hinkommt, das fühlt sich so bestärkend an.
Wie schön.
Und dann sind wir da aber wieder weg, weiter und haben dann in Frankreich mal so ein Gemeinschaftsprojekt zu starten und haben dabei eine Familie kennengelernt mit 3 Kindern, mit deren Kindern sich unsere sehr gut verstehen, die eben da in Irland leben. Lustigerweise auch gar nicht weit weg von dem Ort, wo ich länger gewesen bin. Und dann haben wir einfach beschlossen, da gehen wir jetzt mal für ein halbes Jahr hin und schauen mal, wie es ist. Und es war tatsächlich so schön, dass wir da beschlossen haben, da einen Standort halt einfach auch haben zu wollen.
Mhm.
Genau, so sind wir jetzt nach Irland gekommen.
Ja.
Ach, wie schön. Ach, ich habe so viele Kommentare, aber ich finde es toll, dass also diese also quasi neue Lebenseinstellung und komplett neues Leben zu haben, sagen wir so innerhalb von 5 Monaten, also das ist schon cool, was ihr gemacht habt, was ihr geschafft habt und gut gemeistert habt. Super toll. Irland ist auch bekannt für Homeschooling, sehr freundlich für Homeschooling.
Ja.
Hat das eine Rolle gespielt bei der Entscheidung oder war einfach war so 1 + 1 = 2 positiv?
Das war schon mit ein Teil. Also ich glaube dafür, dass es jetzt ein fixer Standort geworden ist. Wobei wir festgestellt haben, es ist eigentlich bei den ganzen Regeln, denen man dann womöglich mit Schule auf, also die einem da begegnen, das ist begrenzt wichtig, würde ich sagen.
Ja.
Wichtig ist, dass man sich an dem Ort gut fühlt und auch mit den Leuten, mit denen man da viel zu tun hat, gut fühlt.
Ja.
Und dann das Zweite ist natürlich, es ist halt, also für uns ist das jetzt ein Geschenk, dass wir in einem Land sind, wo es überhaupt nicht kompliziert ist, die Kinder einfach zu Hause. Und wir machen gar kein Homeschooling, sondern wir machen tatsächlich ein Unschooling. Also wir folgen keinem festen Lernplan, sondern wir folgen der Motivation, die unsere Kinder für bestimmte Sachen haben. Da passiert ganz viel ohne unser Zutun und immer mal wieder gibt es halt Bereiche, wo sie alleine nicht weiterkommen, wo wir dann phasenweise mit einsteigen und dann aber auch wieder gar nicht aktiv jetzt sie unterstützen müssen.
Genau, aber wenn sie was fragen, sind wir natürlich für sie schon da und unterstützen sie auch. Und ich glaube auch, das ist auch so ein Teil unseres gesamten Lebens, dass wir versuchen, ein attraktives Leben mit unserem Reisen zu gestalten, wo sie viel mitbekommen und viel erleben. Und um nochmal auf Irland zurückzukommen, was ich in Irland einfach das Angenehme finde, wenn man in Irland mit anderen Menschen in Kontakt kommt und dann das Thema auf Schule kommt und man sagt, ja, man hat seine Kinder zu Hause und macht Homeschooling, dann ist das akzeptiert und dann weiß jeder, was das ist und es werden keine blöden Fragen gestellt rund um, was wird der Schulabschluss deines Kindes und hat dein Kind denn ausreichend Sozialkontakte? Diese Fragen kommen alle nicht, weil in Irland die Menschen wissen, was das ist. Und in manchen Bereichen von Irland sind ja bis zu 40% der Kinder im Homeschooling. Mhm. Also da ist das sehr verbreitet. Was in anderen Ländern, wie in Deutschland zum Beispiel, immer wieder diese Frage aufwirft, also wie vorhin schon gesagt, was wäre denn der Abschluss eurer Kinder? Und man immer wieder, also das manchmal kann ich schon gar nicht mal von mir selber hören, wenn man den Leuten dann erzählen muss, ja, dass das Homeschooling total viel Freiheit und Gutes für die Kinder bringt. Das ist einfach das Angenehme an Irland, was es schön für uns macht und leichter macht.
Ja. Naja. Also das klingt jetzt so, als wärst du voll der Homeschooling-Fan. Nee. Das ist ein Produkt dessen, wo sich unser Lebensweg so hinbegeben hat. Und wir haben auch immer mal wieder Momente mit den Kindern, wo wir alle so überlegen, ob es nicht sinnvoll wäre, doch nochmal eine Schule zu nehmen. Also vor allem der Noah hatte jetzt mal so einen Moment, wo er gemeint hat, oh, eigentlich, er hat von einem Freund gehört, dass der auf so eine Sportschule geht, wo halt speziell das Fußball gefördert wird. Und wir haben dann schon rausgearbeitet, okay, es geht ihm weniger um die Schule, es geht ihm um die Fußballförderung. Aber dafür wäre er bereit gewesen, in die Schule wieder zu gehen. Mhm. Und das heißt, Schule an sich oder ein Leben mit Schule schließen wir nicht zwangsläufig aus. Also es ist mehr eben unser Ansatz ist dieses zu schauen, was sind die Bedürfnisse der Kinder und wie können die erfüllt werden, sodass sie dann, wenn sie erwachsen sind, halt haben, was sie brauchen, um auf eigenen Beinen stehen zu können.
Mhm. Ja, die werden die Klarheit haben dafür
und ja, genau.
Die Freiheit auch. Also das ist super wichtig. Eure Kinder, die sind, also ich denke, der Älteste ist 12, 10, 6 und 2 Jahre alt, richtig?
Genau.
Ich bin sehr neugierig zu wissen, wann aus ihr quasi diese Entscheidung getroffen habt und quasi dem Kindern Bescheid gegeben habt. Wie haben sie das reagiert? Haben sie sich gefreut? Hatten sie Angst? Oder haben sie das erst später quasi mehr Emotionen dazu gebracht? Also wie war das? Wie haben sie das mitbekommen?
Also der ausschlaggebende Punkt war ja tatsächlich, dass sich der Benjamin, also unser Großer, in der Schule einfach gar nicht wohlgefühlt hat. Und dann die freie Schule, auf die wir dann gewechselt sind im Zuge dieses ganzen Prozesses, und der Noah musste dann da auch schon eingeschult werden, die hat dem Noah überhaupt nicht gut getan. Das heißt, die Kinder waren einfach nur dankbar, dass wir jetzt einen Weg gefunden haben, wie sie da erstmal rauskommen aus diesem Druck und Stress, den diese Schulpflicht halt da einfach für sie verursacht hat und für uns natürlich auch.
Mhm. Und wir waren den Kindern gegenüber bei dem ganzen Thema auch sehr offen. Wir waren zum Beispiel auch in dem Jahr, kurz bevor du dich abgemeldet hast, auf dem Schulfrei-Festival. In Deutschland gibt es immer im September ein großes Schulfrei-Festival.
Das war noch ein Jahr früher.
Das war sogar noch ein Jahr 2017 früher. 2017. Okay. Und da haben dann die Kinder natürlich schon mitbekommen, dass wir uns damit auseinandersetzen, welche alternativen Bildungswege es gibt.
Das war eigentlich eh schon immer.
Ja.
Das war eh schon immer eigentlich so, dass es andere Möglichkeiten gibt, außer nur die Schule, dass halt nur in Deutschland man eine Schulgehpflicht hat und nicht eine Bildungspflicht.
Ja, man kennt nur einen Weg.
Das heißt, die Kinder sind da mit reingewachsen, also um nochmal zu deiner ursprünglichen Frage zurückzukommen, die sind den ganzen Weg so mitgegangen, also da war eigentlich kein Moment, wo wir denen das mitgeteilt hätten, sondern es war ein transparenter Prozess für sie, wo sie auch, denke ich, also so wie sie sich verhalten haben und was sie gesagt haben, das Gefühl hatten, sie können mitreden.
Mhm. Ja, und zum Beispiel auch die Charlotte, also das ist die, die jetzt 6 ist, die hat zum Beispiel mal in Deutschland im Kindergarten ausprobiert und dann da für sich selber eigentlich schon die Entscheidung getroffen, ich bleibe lieber zu Hause. Mhm. Also, ja. Das ist immer so ein gemeinschaftlicher Prozess bei uns. Ich glaube, es ist auch für uns als Familie so ein ganz wichtiger Wert, dass wir so Entscheidungen sehr gemeinschaftlich treffen, auch gemeinschaftlich überlegen, wo geht denn unsere Reise jetzt dann als nächstes hin oder wen treffen wir.
Das klingt jetzt super harmonisch, gell?
Ja, ist,
also das Ganze war ein sehr holpriger Weg, würde ich sagen. Deswegen war auch der Umgang mit den Ängsten, also dass wir das so in 5 Monaten geschafft haben, die Abmeldung dann dahin zu kriegen, relativ einfach, weil das nicht unsere schwierigsten Herausforderungen waren.
Mhm. Ich finde es super toll, dass ihr quasi offen und ehrlich seid, weil es gibt bestimmt viele Familien in eurer Situation, die wollen raus oder die wollen vielleicht irgendwas machen, aber die haben viel Angst, weil die hören, dass es verboten ist, das geht nicht. Mhm. Und deswegen, wir wollen auch hier nicht nur die schöne Seite zeigen, wir wollen auch zeigen, also es ist schön am Ende, aber man muss sich quasi vorbereiten, man muss klar sein, das ist genau, was ich will. Die Kinder werden vielleicht nicht immer mitmachen, es wird vielleicht Stress haben, aber dann kann man das gut steuern. Das ist das Interessanteste. Dabei, was sind die größten Herausforderungen? Da Miriam, du gesagt hast, das ist alles nicht so harmonisch. Was ist die größte Herausforderung und was ist für euch die beste Lösungsansätze für diese Herausforderungen?
Du?
Ja, also bei.
Fang mal an. Ich steig dann ein.
Ich fange mal an, was bei mir lange ein ganz großes Thema war. Also, man hört wahrscheinlich an der Sprache, gebürtig aus Bayern, ein Einzelkind. Für mich war es schon, nach München zum Studieren zu gehen, von zu Hause wegzugehen, ein großer Schritt. Und dann ist Benjamin eben in der Nähe von München auch auf die erste Schule gekommen. Und dann war es so, boah, dieser nächste Schritt bis nach Berlin zu ziehen und dort dann auf eine freie Schule zu gehen, ganz schwierig für mich. Dann auch noch diese
innerlich.
Innerlich,
weil
genau.
Äußerlich war es bei uns nicht schwer.
Nee, äußerlich nicht, aber innerlich diese Ängste und diese Glaubenssätze, ich darf das doch nicht und ich muss doch in der Nähe meiner Eltern sein, weil ich sie pflegen müsste. Mhm. Oder auch, wenn ich woanders hingehe, wieder fast von alles von Neuem aufbauen. Was macht es mit dem Freundeskreis? Also da gab es bei mir innerlich super viele Glaubenssätze, die mich davon abgehalten haben oder auch Angst erzeugt haben. Und in manchen Momenten auch wirklich Panik. Ja. Und ich habe da einfach die letzten 10 Jahre sehr intensiv an mir selber gearbeitet, diese Glaubenssätze aufgearbeitet. Ich habe auch eine Zeit lang Traumatherapie gemacht, um meine Traumata aus meiner Kindheit anzuschauen. Und das hat es mir halt dann einfach auch einfacher gemacht, diesen Schritt in die Freiheit zu gehen, dieses aktive Arbeiten mit mir als Elternteil selber und da auch die entsprechende Persönlichkeitsentwicklung dabei zu haben.
Deswegen hatten wir auch schon, also wir hatten ein Netzwerk an Unterstützung. Wir haben 2 echt gute Methoden gefunden, die uns super hilfreich waren und da natürlich auch Therapeuten gehabt, die das gemacht haben. Das heißt, es war schon vorhanden, als wir diesen Schritt das mit dem Abmelden gegangen sind, da hatten wir schon unser Netzwerk aufgebaut, wie wir mit so, wo wir Hilfe kriegen, wenn wir jetzt zum Beispiel es nicht schaffen, unseren eigenen Ängsten alleine ins Auge zu schauen. Mhm. Weil das ist, also ich würde sagen, die größte Herausforderung ist dieses, sich zu trauen, dem wirklich ehrlich ins Auge zu schauen und nicht in diese Falle zu tappen, dass man alle möglichen Verstandesgründe dann heranzieht, warum man es eigentlich doch nicht machen kann. Die kommen unserer Beobachtung nach nämlich immer dann, wenn darunter eine Angst liegt, vor der man so viel Angst hat, dass man sie gar nicht sehen möchte.
Ja.
Und das hat, also diese Erkenntnis, dass man sich selber so starke Schutzmechanismen zulegen kann mit irgendwelchen eben Mustern, entweder so scheinbar vernünftigen Argumenten, warum man was nicht machen kann, oder auch einfach dann irgendeinem Aktionismus, den man plötzlich dann an den Tag legt für irgendwas, was jetzt eigentlich gar nicht hilfreich ist für den Prozess, in dem man eigentlich sein möchte. Das sind so die stärksten Anzeichen für uns, dass darunter eigentlich was liegt, wovor wir so einen Schiss haben, dass wir alleine nicht hinschauen wollen können. Also inzwischen, nachdem wir beide jetzt echt schon viel Erfahrung damit haben, reicht es auch oft jetzt, wenn wir mal miteinander reden und dann man sich so ein bisschen schon mutig begleitet vom Partner irgendwie traut hinzuschauen. Aber da haben wir festgestellt, da lohnt sich das echt sehr, wenn man jemanden hat, der einen da begleitet und den Raum für einen hält und einem so die Sicherheit gibt, okay, wenn mich die Angst oder die Panik oder die Verzweiflung oder was auch immer zu überwältigen droht, dann sorgt er dafür, dass ich da wieder rausfinde und dass ich nicht ins Loch fall oder in die Panik oder von dem halt völlig weggeschwemmt werde.
Ja.
Genau, und also auch wenn man noch wirklich so, also jetzt rückblickend schaut, ja, die ganzen rechtlichen, oder ich sage mal die technischen Themen, wie und wann meldet man sich ab und welche Konten braucht man und welche Businessform. Ja, das ist eine Herausforderung, aber dafür gibt es...
die Infos kann man finden und dann muss man es nur noch machen.
Genau, aber dieses Innere bei sich selber schauen und seine inneren Ängste zu überwinden, das ist das, was...
schwierig macht.
Was der Mount Everest auf dieser Reise ist. Ja, oder für uns gefühlte Mount Everest ist, ja.
Ja. Boah, ich habe sogar Gänsehaut bekommen von eurer Erklärung. Also es ist wirklich schön, dass ihr quasi zuerst, bevor ihr nach außen gegangen seid, seid ihr nach innen gegangen und da quasi alles da aufgeräumt, damit dann besser wird nach außen. Und das ist auch quasi auch euer Ansatz, ne? Eure Transformation von innen nach außen. Und damit arbeitet ihr jetzt.
Und, genau.
Ja, ihr helft auch Menschen, diese Klarheit zu schaffen und effizienter zu werden.
Ja, genau, weil wir genau dieses festgestellt haben, dass diese Innenarbeit das Herausforderndste ist, dass wir alle aber als Kinder, denke ich, die meisten zumindest, ich habe jetzt noch niemand kennengelernt, bei dem das nicht so ist, eher gelernt haben, Gefühle zur Seite, Verstand anschalten und dann eben, wenn es zu herausfordernd wird, doch zu scheitern, weil wir uns unseren Gefühlen nicht stellen können. Und das hat uns jetzt dazu gebracht, eigentlich das als Arbeit zu machen.
Genau, und das ist aber jetzt auch wieder so ein Prozess gewesen über die letzten 3-4 Jahre, dass wir gemerkt haben, boah, uns hat es total viel geholfen und dann haben wir mit Freunden und im Netzwerk angefangen. Ich
glaube sogar, dass es noch ein längerer Prozess ist. Eigentlich haben wir nämlich, also wir haben eigentlich ganz mit mehr Abstand, also nicht in dem persönlichen Bereich angefangen, sondern wir haben eigentlich angefangen damit, Teams. Also wir kommen beide aus der IT und ich habe mich während meiner Doktorarbeitszeit, also meinen Doktor habe ich dann nicht fertig gemacht, weil mich das einfach zu sehr begeistert hat, was ich da entdeckt habe, nämlich dieses, wenn du Teams so aufstellst, dass jeder gesehen ist und die Menschen sich da wohl und sicher fühlen, dann kriegst du ein sehr gut kooperierendes High-Performance-Team. Und als ich das so ziemlich theoretisch auf guten Beinen hatte, hat der Markus sein erstes Team gekriegt. Und am Anfang mit 5 Leuten, also recht gute Größe. Und dann haben wir diesen Ansatz ausprobiert und weitergeführt, bis er jetzt zum Schluss ein Team von 35 Leuten hat. Und das hat echt so einen eklatanten Unterschied gemacht, wie gut dieses Team performt hat, wie wenig die krank waren, wie gut die bei Problemen eigentlich schnell in Kommunikationsprozesse gekommen sind, ohne Eskalation. Und das war eigentlich zuerst unser Ansatz, also dass wir uns nur, wir wollten uns eigentlich nur damit selbstständig machen, weil wir da eben auch, ja, halt Leute aus unserem Bekanntenkreis, Arbeitsumfeld gefragt haben, hey, wie macht ihr das denn? Da Tipps und Tricks haben wir dann halt verteilt und dann festgestellt, hey, das funktioniert so dermaßen gut, das stellen wir uns vor, lohnt sich eigentlich für jede Firma. Ja. Und dann haben wir damit angefangen, während der Elternzeit von unserem letzten Kind, das so ein bisschen aufzubauen. Und gleichzeitig hat sich dann herausgestellt, dass eben auch unser Lebensstil und das, was wir da so gemacht haben, ja, von diesem von innen nach außen die einzelnen Familienmitglieder sehen, dieses emotional begleitet sich fühlen im Grunde genommen in all diesen Prozessen, dass das eigentlich der ausschlaggebende Punkt sowohl für den Business-Ansatz als auch für unseren Familienlebensstil ist. Mhm. Und genau, und dann kamen immer mehr Anfragen und dann haben wir festgestellt, okay, wir können das zweibeinig aufstellen. Einmal Business, einmal Familien und einzelne Menschen begleiten auf herausfordernden Wegen.
Ach, wie schön. Und ihr habt, ich denke, eine sehr gute, einen sehr guten Vergleich quasi gemacht, weil eure Website heißt Turtle Transformation, ne? Turtle Trafo. Mhm. Und ihr habt da ganz viele, also diese 4 Ansätze von einer Schilddrüse.
Schildkröte.
Und ja, also ich würde mich auch total freuen, wenn ihr über diese 4 Ansätze reden könnt, weil das ist wirklich holistisch.
Ja, also einmal hat die Schildkröte ihren sicheren Raum im Panzer. Also dieses, ich kann auch in den schlimmsten Situationen, wenn ich mir die Zeit nehme, mich einfach nach innen, in mich zurückziehen und da auch in mir immer wieder feststellen, ich kann immer wieder, wenn ich mit mir selbst in Kontakt bin und mit dieser, jeder hat in sich so eine innere Weisheit, wenn ich mit der wieder in Kontakt komme, dann werde ich selbst in den schlimmsten Herausforderungen immer wieder ein kleines Plätzchen finden, wo ich genauso sicher bin wie die Schildkröte in ihrem Panzer. Dann, genau, das, sorry, Markus hat es gerade aufgemacht, das war nett. Zurück zum Ursprung, muss ich es nicht aus dem Stegreif referieren. Genau, zurück zum, willst du mal auch?
Ja,
möchtest
also
auch
genau.
mal was sagen?
Nee, also das ist zurück zum Ursprung. Also ganz viele wissen ja, dass die Schildkröten immer wieder an ihren Ursprungsort zurückkehren. Und es ist für uns dieses so, ja, immer mal wieder innehalten, an den Anfang zurückzugehen, zu schauen, wo ich bin und dann eine neue Iteration zu machen und iterativ in den Prozess reinkommen, wieder reinschauen, Veränderungen zu machen. Und wenn ich dann die Veränderung gemacht habe, wieder zu mir nach innen zurückzukehren, zu schauen, was macht es mit mir, diese Veränderung? Macht dies jetzt halt besser, schlechter, andere Gefühle? Und dann kann ich wieder diesen Schritt gehen und wieder iterativ dran gehen. Und das nächste,
noch,
was...
Warte, ja. Es hat auch noch einen zweiten Aspekt, das zurück zum Ursprung. Weil ganz oft ist dieses, wo wir wirklich dran hängen, das hat meistens den Anfang in unserem eigenen Ursprung, also meistens eben in der eigenen Kindheit genommen. Dass wenn man, also es gibt da so eine ganz nette Übung, wo man das eigentlich selber mal so leichtgewichtig für sich mal ausprobieren kann, indem man, wenn man irgendeine Situation hat, die einen emotional immer wieder aufregt, sich hinsetzt, sich dann die aktuellste anschaut mit dieser Emotion und dann über die Erinnerung an die Emotion praktisch auf dem Zeitstrahl rückwärts geht und alle Situationen durchgeht. Und dann kommt man in der Regel immer bis in seiner Kindheit an.
Ja.
Genau, also das ist dieser zweite Aspekt von dem Zurück zum Ursprung.
Ist das der schwierigste Schritt von dieser Transformation? Weil vor allem, wenn man in der Vergangenheit zugreifen muss, vor allem eine neue Referenz zu schaffen, wenn man vielleicht die alten Referenzen hat von vielleicht vorher, ich habe eine Trauma, weil das und das nehmen. Mhm. Und wir müssen das quasi lösen und heilen. Und die einzige Möglichkeit ist durch. Ne? Man muss quasi die Ängste verlieren und durchgehen. Also von eurer Beschreibung ist das für mich.
Das ist definitiv, würde ich auch sagen, also das gehört zu den schwierigsten Sachen. Der zweite Punkt ist langsam genug. Also das Leben langsamer werden zu lassen, dass ich auch tatsächlich bemerke, oh, das triggert mich emotional, weil ich kann da ja auch einfach drüber hinweggehen. Und am Ende des Tages liege ich dann im Bett und denke mir so, oh, irgendwie fühlt es sich halt nicht so gut an, aber ich kann mich eigentlich nicht mal mehr erinnern, was es wirklich war, weil der Tag voll war, ich hier durchfunktioniert habe und ich am nächsten Tag ja auch wieder durchfunktionieren muss. Also dieses kleine, es muss überhaupt nicht viel sein, aber kleine Verlangsamungen sozusagen einbauen, dass ich einfach sage, ja, keine Ahnung, ich stelle mir, um überhaupt mal anzufangen, am Tag 5-mal einen Wecker und in den 5 Minuten setze ich mich einfach hin, atme mal entspannt ein und aus und check dann erstmal, oh, wie fühle ich mich denn, wie fühlt sich mein Körper an, was habe ich denn vielleicht für Gedanken im Kopf, komme ich überhaupt, also ganz oft ist es auch so, dass man, wenn man das zum ersten Mal macht, dass man eigentlich nur Gedanken hat oder Leere und überhaupt niemals zu irgendeinem Gefühl kommt. Genau, also ich glaube, das sind diese zwei Aspekte. Also einmal langsamer, da sind wir auch wieder bei der Schildkröte. Die rennt nicht schnell, kommt aber trotzdem zum Ziel. Und der zweite ist dann, wenn man langsam genug ist, sich dann auch trauen, wirklich bis zum Ende zu schauen. Und eventuell eben ein Trauma, das man in der Kindheit hatte und dann zum Glück überlebt hat sozusagen und dann eigentlich innerlich beschlossen hat, nie wieder will ich dahin. Da sich aber trauen, nur im Fühlen sozusagen nochmal hinzugehen.
Ja.
Ja. Genau, dann hatten wir dann noch Sinne und Fühlen. Ja, das ist da eigentlich mit dabei gewesen. Ja, genau.
Ganz am Anfang von dem Podcast habt ihr erzählt, dass quasi ihr brauchtet quasi eine Pause von dem ganzen Stress und das ist quasi, das war so gut für euch, dass ihr dann quasi jetzt in dieser Pause lebt, weil ihr dann weniger.
Genau.
Und das ist so schön und ich würde sogar sagen, dass es toll ist, dass ihr quasi wahrgenommen habt, diese Probleme und dann euer Leben komplett geändert habt und jetzt könnt ihr das machen, könnt ihr Familien inspirieren, könnt ihr Menschen unterstützen, könnt ihr quasi da für uns sein und uns unterstützen, obwohl ihr gesagt habt, ihr habt Staatenlos-Website gefunden und jetzt seid ihr mit Staatenlos und wir wollen auch groß mit euch sein, weil das ist genau das Wesen, was wir schaffen werden, vor allem mit dem Fokus auf Familien und nicht nur hier Internationalisierung und Steuersätze. Das ist alles wichtig, aber wie ihr gesagt habt, man kann immer nachschauen, aber diese Geschichte mit Familien, das ist so wichtig und ich bin so froh, dass ihr so was Positives beizutragen habt. Ich habe eine Frage. Was hättet ihr gerne gewusst, bevor ihr angefangen habt?
Ja, das ist eine echt gute Frage. Und das war auch, glaube ich, die, wo wir sind einmal deine Fragen vorher schon mal so durchgegangen und das ist alles so, wo wir uns sagen, ja, läuft. Und dann die war so, wo wir beide so ein bisschen innegehalten haben und so gedacht haben, ja, stimmt. Und
bei mir war die Antwort eigentlich relativ leicht und zwar wirklich dieses, ich war am Anfang so ganz stark auf diesem, okay, ich muss mich über rechtlich jetzt alles informieren. Und ich war ganz stark in diesen ganzen rechtlichen Themen drinnen, was auch total super gut ist. Ja? Aber ich bin anfangs nicht in dieses Fühlen und Langsammachen reingekommen. Ja? Und das hat uns dann als Familie ganz oft echt schwer gemacht, hier die Verbindung untereinander unter uns zu halten. Und Und dann eben auch dieses ganz bewusst an mir zu arbeiten, ja, und auch immer wieder zu sehen, alles, was irgendwie zum Problem wird, liegt zu 99% in mir und kann ich in mir lösen. Aber ich kann es eben nur in mir lösen, wenn ich selber die Klarheit habe und reflektiert bin und in mich selber schauen kann.
Und dich traust, oder?
Und um mich traue, ja. Mhm. Und das war anfangs, also sozusagen vor 4 Jahren, war ich da noch nicht so weit. Und hätte ich das vor 4 Jahren gewusst, dass ich da mehr Fokus drauf legen soll, wäre das echt nützlich gewesen.
Mhm. Ja. Okay.
Und das ja, und bei mir, was ich mir mitgeben würde, wäre dieses, also für mich war das alles schon hochdramatisch, also vor allem auch, wenn der Markus sich dann da in seinen eben verstandesgesteuerten Aktionen vergraben hat, würde ich ja schon sagen. Ja. Habe ich mich schon sehr alleingelassen gefühlt. Und da war die Verzweiflung halt immer sehr nah. Mhm. Wenn ich aber gewusst hätte, dass das alles nicht so, also auch wenn sich es emotional so dramatisch anfühlt, aber dass es das gar nicht ist und dass es eben viel, also dass vor allem jeder, der eben sich vor was fürchtet, wie jetzt vor allem auch der Markus da sich gefürchtet hat, wenn man da den Raum gibt und den halten kann und ich mir auch selber für meine Ängste und meine Emotionen einfach diesen Raum zugestehe, dass die da sein dürfen, dass ich die fühlen kann, dass sich dann ganz viel völlig undramatisch auflöst. Ich glaube, dann wäre ich, also dieses, wenn mir da einer gesagt hätte, du, das gehört zum Prozess, diese Gefühle, das ist völlig normal, lass die zu, bleib da sitzen, fühlt sich dann wild an, aber so geht's, halte das, bleib da dran, dann hätte ich das mit einem ganzen Berg weniger Dramagefühl geschafft. Mhm. Okay. Da wäre so eine Erleichterung. Also als ich mir das so vorgestellt habe, ich hätte jemanden gehabt, der hätte zu mir gesagt, du, das ist ganz normal, das gehört zu diesen Prozessen dazu, da ist ein Haufen Angst, Verzweiflung, Alleinsein, nicht wissen, wie es weitergeht, Unbekanntes da und das drückt sich eben einfach in diesen Gefühlen, die du jetzt wahrnimmst, aus. Und dann hätte mich das deutlich entspannt.
Mhm. Okay. Das wird auch ein Thema, was wir mit Staatenlos, wenn wir jetzt gezielt auf Familien richten, dass wir genau diese Angst nehmen wollen. Mhm. Ja, das werden wir machen. Vielen Dank. Eine letzte Frage zu der Abmeldung, weil ihr habt euch quasi abgemeldet und die Kinder dann quasi, die waren dann nicht mehr Schulpflicht. Mhm. Wie hat quasi die Regierung reagiert oder
die Behörden.
Kindamt, Jugendamt, Schulleiter und alle diese Beamten, Behörden, also haben die euch genervt danach oder hat ja quasi die Abmeldung eingereicht und das haben die dich in Ruhe gelassen, keine Nachfragen, wo geht ihr hin, welche Meldeadresse, wie war das quasi genau diesen Prozess?
Der war tatsächlich bei uns super einfach, ich habe mich sogar online abgemeldet und da kam gar nichts, also das war einfach fein. Da kam absolut gar nichts, aber ich glaube, das hat vielleicht auch damit zu tun, wir hatten gar keinen Kontakt vorher zu irgendwelchen Behörden. Wir haben alles, was vorher an Problemen war, immer mit den jeweiligen Schulen besprochen und beredet. Mhm. Und waren dann auch mit der Schule ganz klar, okay, 2 Monate Sabbatical, das ist total nett, dass sie uns das geben, weil wir dann einfach mehr Organisationszeit haben, aber danach, also das reicht uns nicht. Und dann war klar, okay, dann melden wir uns ab. Und damit hat die Schule uns auch, also wir haben uns bei der Schule abgemeldet und wir haben uns dann eben da beim
In Berlin hast du eine E-Mail ans Rathaus mit dem Formular geschickt und bei uns war es sogar so, dass wir eigentlich gar keine Abmeldebescheinigung für euch bekommen haben.
Angekreuzt gehabt.
Genau, die haben wir dann nach 2 Jahren, haben wir die mal nachgefordert, weil wir dann festgestellt haben,
die braucht man ab
für ein
paar
Prozesse braucht man die ab und zu, so eine Abmeldebescheinigung und die haben wir dann auch 2 Jahre später noch erhalten. Wir hatten noch eine Frage von der Schule mal, weil jedes Kind hat ja eine Schulakte und die Schulen geben die ja eigentlich an die nächste Schule weiter. Und irgendwie nach einem Jahr hat dann mal die Schule gefragt, was sollen sie denn jetzt mit der Schulakte machen? Und da haben wir gesagt, naja, wir leben nicht mehr in Deutschland, ist uns egal, was sie mit der Schulakte machen. Und die haben sie, also unseres Wissens haben sie die ans Schulamt zurückgeschickt, aber da waren wir dann schon sozusagen ein Jahr lang ausgewandert oder nicht mehr gemeldet und somit sind wir wahrscheinlich auch beim Schulamt in irgendeiner Schublade verschwunden.
Ich glaube, man muss, wenn man sich abmeldet und schon im Streit mit den Behörden ist, dann macht es Sinn, jede Behörde einzeln, also die, mit denen man eh schon in Kontakt ist, darüber zu informieren, dass man jetzt geht und auch eben ganz klar und deutlich machen, dass das hier nicht, also weil was die Behörden unseres Wissens nach verhindern wollen, ist dieses, man meldet sich ab und bleibt tatsächlich richtig in Deutschland wohnen. Mhm. Und wenn man aber tatsächlich wegzieht und nicht mehr an seinem Wohnort ist, dann ist es fein. Ja. Also dann ist es nicht mehr die Verantwortung der jeweiligen Behörden da. Und also wir hatten auch Freunde, die hatten zwar jetzt noch keine Probleme, aber die regeln alles mit ganz, ganz viel Gesprächen und Reden. Und da haben wir festgestellt, dass das tatsächlich, wenn man da Unsicherheiten hat oder wenn man vielleicht auch schon ein Problem hat, ganz viel Reden hilft erstaunlich oft. Mhm. Vorausgesetzt, man ist natürlich nicht schon total angetriggert und wird dann ausfallend oder angreifend oder irgendwie sowas. Also für solche Gespräche muss man extrem, ich würde es in meinem Zen-Modus sein, ja, nennen und sich vielleicht auch gerne vorher mal vorbereiten lassen oder eventuell sogar auch von einem Mediator begleiten lassen. Aber wenn man eben schon im Streit ist oder da irgendwie auf dem Radar gelandet ist, dass die Schulbehörde meint, man will sich der Schulpflicht entziehen und lauter so Sachen, dann hilft es da konstruktiv mit denen zu reden.
Was ja da auch das Schöne ist im Vergleich zu, also wir sind ja vor 4 Jahren aus dem ganzen System rausgegangen, da gab es ja zu dem ganzen Bereich noch gar keine so große Community. Heute ist es ja so, dass es wirklich, es gibt Anwälte, die spezialisiert da drauf sind, es gibt über den Deutschen Verband für natürliches Lernen gibt es Online-Workshops, um sich auf diese Gespräche vorzubereiten. Es gibt Coaches, die einen dabei unterstützen. Also man kann sich ja heute auch wirklich für dieses Thema richtig Hilfe holen, beziehungsweise bekommt auch aus der Community echt viele Informationen.
Ja.
Hat sich natürlich jetzt auch einfach in den letzten 4 Jahren noch sehr viel getan. Ja.
Das verringert tatsächlich diese Angst vor Unsicherheit, weil man kennt jemanden, der das schon gemacht hat, vielleicht nicht den großen Weg, aber dass es doch möglich ist. Also wunderschön.
Genau, man muss da aber auch echt sehr aufpassen, was man von irgendjemandem wieder hört. Ja. Weil wir haben auch jetzt schon wirklich ganz wilde Geschichten gehört. Und wenn man dann ein bisschen recherchiert, stellt man fest, das war halt einfach gar nicht so.
Also ein bisschen ein Gefühl für die Machbarkeit und Wahrscheinlichkeit, dass das stimmen könnte, beibehalten.
Ja. Wenn wir schon über Community reden, ihr habt auch eine Community, weil ihr werdet auch ein Festival vorbereiten.
Ja, da sind wir schon mittendrin. Also es ist noch, die Webseite ist fast fertig. Das Team steht auch fast. Das ist aber auch erst für nächstes Jahr im September, Anfang September im Sauerland in einem 4-Sterne-Hotel, das sich auf Familien spezialisiert hat, wo wir mit der Hotelbesitzerin schon länger verbandelt sind. Eigentlich, also die habe ich lustigerweise genau in dem Jahr kennengelernt. Als ich auf Reisen gegangen bin, da war die mit ihren Kindern auf einem Sabbatical unterwegs. Und dieses Festival ist kein klassisches Festival, sondern es hat am Anfang einen Festivaltag und am Ende und dazwischen eine Intensivwoche. Also von Montag bis Freitag buchen die Erwachsenen automatisch mit ihrem Festivalticket einen einmal für, also wir haben es auch in 2 Schienen aufgeteilt, Body und Mind, einen Mindkurs. Es gibt verschiedene Themen und dann eben auch einen, der speziell für die körperliche Selbstpflege ausgelegt ist, sodass man dieses Körper und Seelische mal in Kombination zusammen erlebt, wie das ist, wenn ich auf beides achte. Und dann ist die Idee dahinter, dass man, während man sich eben vertieft mit einem Thema befasst und eben auch so körperlich gut auf sich achtet und wohl verpflegt ist, gleichzeitig aber seine Familie dabei hat. Weil wir kennen das bis jetzt einfach immer nur so, dass die Eltern auf irgendwelche Workshops gehen oder man als Erwachsener eben einzeln zu irgendeinem Thema, was einen vertiefend interessiert, und dann denkt man so, wow, ja, das ist super und kann sich das bestens vorstellen, und dann kommt man nach Hause in den Familienalltag und stellt fest, ja, scheiße, mit meiner Familie gleichzeitig, kann ich einfach nicht, sehe ich nicht, wie ich das umsetzen soll, finde ich gar nicht irgendwie überhaupt den Anfang. Und da ist eben die Idee, dass du diese 5 Tage auch dazu nutzt, praktisch dich intensiv auf das einzulassen und gleichzeitig zu sehen, hey, was macht es mit mir, wenn meine Familie um mich rum ist, was gibt es da für Schwierigkeiten, und das dann direkt wieder mit in den Kurs reinträgst, damit du sozusagen diesen aktiven Anfang in das mit in dein Leben zu integrieren mit einer ganzen Familie live vor Ort schon mitmachen kannst. Und die Festivaltage sind eben einfach dafür gedacht, dass du im Grunde genommen in alles, was da angeboten wird, reinschnuppern kannst, was dich interessiert, auch wenn du das nicht in deinen Vertiefungssträngen drin hast. Und für die Kinder gibt es außenrum auch eine ganze Menge an Angeboten verschiedenster Art, also zum Teil eben so Sachen wie Fußball.
Breakdance-Training.
Genau. Und
aber auch Resilienztraining, also auch für Kinder.
Möchtest du gerne auch was sagen?
Ja.
Red weiter.
Genau, also es gibt sozusagen, das Programm ist sehr vielfältig und speziell eben auf Familien ausgelegt, die ihr Lebensmodell, wie sie es jetzt gerade haben, einfach anschauen möchten und schauen möchten, wo können wir Schrauben optimieren, wo können wir auch was verändern. Also
das, so, dass sich das gesamte Familiensystem harmonischer und
besser
entspannter, also dass du ein Familiensystem findest, das dir und deiner Familie dient, egal wie das dann letzten Endes wieder aussieht.
Genau, das kann, also so eine Änderung kann sein, wir möchten schulfrei leben, so eine Änderung kann sein, wir möchten jetzt staatenlos werden, aber so eine Veränderung kann auch einfach nur sein, dass man feststellt, wir organisieren unseren Alltags anders, Rhythmus anders.
Und also haben Sonntagnachmittag immer eine gemeinsame Familienzeit oder irgendwie sowas.
Boah, ich finde es eine super User Experience, quasi, dass ihr tatsächlich an die Gäste gedacht habt, man macht die wirklich diese Immersion, und das ist nicht nur hier ein Workshop und dann das war's quasi, sondern tatsächlich mit drinnen und voll drin.
Okay, genau.
Cool. Richtig cool. Und die Kinder können auch quasi vielleicht dieses Gefühl haben von Lernen außerhalb der Schule, vielleicht.
Ja. Ja, ja. Das ist schon. Ja, ja, schon. Also.
Ja, richtig cool. Und alles wird quasi erklärt auf der Website. Oder?
Ja, das ist das Ziel der Webseite. Wir sind dran.
Genau, und eben ab Weihnachten oder kurz vor Weihnachten wird man es dann buchen können.
Wer sich sicher schon dafür interessiert, der kann sich auch einfach auf unserer Webseite für den Newsletter eintragen oder dann halt, ich denke, Mai, wie lange wird es noch dauern? 1-2 Wochen.
Ja.
Dann steht die Webseite soweit, dass man auch direkt drauf gehen kann. Also die Webseite ist familien-festival.de.
Okay, werde ich auch in den Notes hier von dem Podcast reinmachen. Okay?
Sehr gut, ja, danke.
Super, vielen Dank. Ich habe mich super gefreut, mit euch zu reden. Sehr spannend, sehr interessant. Super, vielen lieben Dank.
Ja, wir freuen uns auch. Ganz vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
Klar. Ja, und wer weiß, ob wir schon im Dezember wieder eine Folge machen, und dann wissen wir, wie das...
Ja, gerne. Fortsetzung.
Ja, Media Markus, vielen lieben Dank. Euch alles Gute und bis dann.
Ja, danke dir. Tschüss.